Reise dahin. Ich war letzte Woche in Istanbul und da sieht es so aus. Da gibt es überall diese Raketentürme, die da aus dem Boden schießen. Menschen laufen rum in Schleiern. Morgens um 5 schreit einer aus irgendwelchen Lautsprechern. Auf Deutsch, der Islam ist allgegenwärtig in Istanbul. Man kann keine 5 Schritte tun, ohne irgendwo eine Moschee zu sehen oder irgendwelchen Menschen begegnen, die offensichtlich sich zum Islam bekennen. Mir schien es, als wäre der Islam in Istanbul wesentlich präsenter als das Christentum hier. Vielleicht gewöhnt man sich auch an die Kirchen, die überall sind, und sieht sie dann nicht mehr so. Aber wenn man dort ist, ist es krass. Das begegnet einem ständig, auf Schritt und Tritt. Und da kam mir die Diskussion wieder in den Sinn, die ich mit sogenannten Religionsversöhnern immer wieder mal führe, spielt es denn überhaupt eine Rolle? Allah ist doch Gott, und ob Jesus jetzt ein Prophet ist oder der Messias oder die Juden wollten ihn sowieso nicht, ist ja unterm Strich alles dasselbe. Stimmt das? So what? Wir werden heute sehen, dass es einen großen Unterschied macht, wie man mit der Person Jesus umgeht. Die Frage, ob Jesus Gottes Sohn ist oder nicht, entscheidet letzten Endes alles. Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Weil, wenn wir nicht unterscheiden, ob Jesus Gottes Sohn ist oder nicht, dann können wir hier aufhören, fertig, Schluss, geht heim, genießt den Sonntag. Also, was heißt es denn genau, Jesus ist Gottes Sohn? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir diese Predigtserie machen. Ich würde sie auch unter den Titel stellen: Was glaube ich eigentlich? Wir gehen durch das Glaubensbekenntnis durch und stellen uns die Fragen: Was glauben wir? Und auch die Frage: Was glauben wir nicht? Weil es hat Konsequenzen, das, was du glaubst, und auch das, was du nicht glaubst. Die Glaubensbekenntnisse helfen uns dabei, in kurzer und knackiger Form auf den Punkt zu bringen, was wir eigentlich glauben. Wie wir schon letzten Sonntag gesehen haben, das kürzeste Glaubensbekenntnis ist das von Petrus: Jesus Kyrios, Jesus ist der Herr. Das fasst in 2 Worten eigentlich alles zusammen. Allerdings ist dieses Glaubensbekenntnis so stark verdichtet, dass es nicht alle Fragen beantwortet, die aufkommen. Und deshalb ist man dann dazu übergegangen, ausführlichere Glaubensbekenntnisse aufzuschreiben. Eines davon, eines der ersten, ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Darin wurden viele Fragen adressiert, die die damals Gläubigen beschäftigt haben und die sie zu spalten drohten. Und deshalb hat man die Punkte festgehalten: Daran glauben wir. Die Wichtigkeit zu wissen, was du eigentlich glaubst und was du nicht glaubst, zeigt sich immer dann, wenn du in schwierige Gespräche verwickelt wirst. Wenn dir jemand Fragen stellt und jemand von dir wissen möchte: Sag mal, du glaubst doch, wie ist denn das eigentlich? Was glaubst du denn genau? Wenn dein Gegenüber irgendwo was aufgeschnappt hat, Zeitung, Internet, Fernsehen, irgendwo oder in Diskussionen, und dann kommt zu dir und sagt: Hey, erzähl mal, wie siehst du denn das? Fragen, die immer wieder kommen, zum Beispiel: Wie kann ein liebender Gott Leid zulassen? Wie kann eine Jungfrau schwanger werden? Wie kann jemand vom Tod auferstehen? Wie wirkt der Heilige Geist heute noch? Ist Gott in Wirklichkeit nur eine Person, aber er tritt in verschiedenen Formen auf? Petrus hat schon in seinem Brief darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit den Fragen unseres Glaubens intensiv auseinandersetzen, damit wir denen, die uns Fragen stellen, auch Antworten geben können. In 1. Petrus 3,15 schreibt er: Christus der Herr soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Heißt das jetzt, jeder von uns muss ein Theologiestudium absolvieren? Nein, ich glaube nicht, dass alle von uns alle Fragen beantworten können müssen. Aber es ist wichtig, dass du über die wesentlichen Punkte Bescheid weißt und Antwort geben kannst. Weil wenn du das nicht kannst, stellt sich die Frage: wie glaubwürdig ist dein Glaube, wenn du die wichtigen Fragen nicht beantworten kannst? Und deshalb ist es wichtig: Weißt du, was du glaubst und was du nicht glaubst? Zum Glück sind viele der Fragen, die so üblicherweise auftauchen, nicht neu. Und es ist extrem hilfreich, sich mal mit der Kirchengeschichte auseinanderzusetzen und mal schauen, was für Fragen kamen denn da schon. Und dann kann man sehen, dass es immer wieder dieselben sind, wo die Leute darüber gestritten haben, diskutiert haben und sich mehr oder weniger geeinigt haben auf Antworten auf diese Fragen. Die frühe Kirche hat das so geregelt, dass die Kirchenväter sich getroffen haben, um die Fragen, die damals aufkamen, zu diskutieren, mit dem Ziel, zu einer Entscheidung zu kommen. Das sehen wir als wahr, das sehen wir als falsch. Diese Meetings hat man Konzile genannt. Und in den Konzilen wurden wichtige Interpretationen der Bibel festgelegt und definiert. Andere wurden für ungültig erklärt. Diejenigen Lehrer, die dann noch etwas vertreten haben, was im Konzil als falsch definiert wurde, das waren dann die Irrlehrer oder die Heretiker. Und deren Gruppierung oder die Leute, die denen noch nachgefolgt sind, das waren dann die Sekten. Manchmal gab es keine abschließende Einigung über einzelne Fragen. Und was dann passiert ist, ist eine Spaltung der Kirche. Manchmal entstand eine neue Gemeinde, manchmal entstand eine neue Denomination, manchmal entstand sogar eine neue Konfession. Gerade die reformierte Kirche ist leider gekennzeichnet von einer langen Historie von Diskussionen, die nicht gelöst werden konnten, sodass es zu einer Spaltung geführt hat, sodass die reformierte Kirche sich immer feiner verästelt hat. Das trägt nicht gerade dazu bei, zu dem, was Jesus in Johannes 17 gebetet hat, dass wir als globale Gemeinde eine Einheit sein sollen. Jetzt könnte man auch sagen, gut, wir kehren den Spieß um, der Einheit zuliebe verzichten wir auf diese Diskussion, das passt alles unter ein Dach und dann sind wir wieder alle eins. Ich würde aber nicht so weit gehen, weil die Erfahrung der letzten 2000 Jahre lehrt, früher oder später wird dieser Punkt wiederkommen, wo die nächste Diskussion kommt, wo wieder die Fragen kommen, wo man wieder auf dieselbe Frage nicht eine abschließende Antwort findet. Und dann geht die Story von vorne los. Rick Warren schreibt auch in seinem Buch Kirche mit Vision, Gott braucht alle Arten von Gemeinden, um alle Arten von Menschen zu erreichen. Insofern ist es auch okay, dass wir verschieden sind. Auf der anderen Seite haben wir auch als Gemeindeleitung einen klaren Auftrag. So wie Paulus dem Timotheus geschrieben hat, bewahre das kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Wende dich entschlossen gegen alles unheilige, leere Geschwätz der Irrlehrer, denn sie stellen Behauptungen auf, die dem Evangelium widersprechen und geben diese zu Unrecht als die wahre Erkenntnis aus. Also wir als Gemeindeleitung haben einen Auftrag, dafür zu sorgen, dass wir das Wort Gottes nach unserem Besten und Gewissen hier in der Gemeinde auslegen und euch das weitergeben von dem, was wir überzeugt sind, das richtig ist. Und auch wenn wir Sachen feststellen, wo wir denken, das ist nicht gut, dass wir darauf hinweisen. Im Detail macht es oft einen großen Unterschied, wie man die Bibel interpretiert, vor allem auch, wenn es um die Umsetzung auf das tägliche Leben geht. Zum Beispiel, glaubst du, dass du als Gläubiger ein Heiliger bist, der nicht mehr sündigt? Und wenn du dann ausnahmsweise doch mal sündigst, dann verlierst du deswegen dein Heil, dein ewiges Leben und erhältst es erst wieder zurück, nachdem du Sünde bekennt hast und Buße getan hast. Oder glaubst du, dass du als Gläubiger zwar ein Sündiger bist, ein Sünder bist, der aber nicht mehr in seiner Sünde gefangen ist, sondern versuchen soll, aus Liebe zu seinem Retter nicht mehr zu sündigen? Wenn du sündigst, dann verlierst du deswegen nicht deine Rettung, sondern bittest um Vergebung und arbeitest weiterhin daran, dass deine Sündenfrequenz kleiner wird. Merkt ihr den Unterschied zwischen diesen zwei Dingen? Das eine Mal lebst du in Furcht, das ewige Leben nicht zu kriegen. Das andere Mal hast du eine Gewissheit, ich werde die Ewigkeit beim Herrn verbringen. Das wird einen riesen Einfluss auf dein Leben und deinen Lebensstil haben. Obwohl es nur ein kleines Ding ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, was wir glauben. Und das Glaubensbekenntnis, das Apostolische, fasst dies gut zusammen. Die wichtigsten Punkte, die wir glauben, dass sie wahr sind und an denen wir festhalten. Und so möchten wir jetzt zusammen das Glaubensbekenntnis gemeinsam lesen.
Machst du weiter? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Amen. Letztes Mal haben wir angeschaut, Jesus Christus. Was heißt, Jesus ist der Christus? Und heute schauen wir an seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Da stellt sich die Frage, wir lesen so schnell drüber, was heißt eigentlich seinen eingeborenen Sohn? Das ist nicht so richtig heutiges Deutsch. Was versteht ihr unter eingeboren? Habt ihr Vorschläge, was man unter, wie könnte man das anders sagen? Seinen, was, Sohn? Seinen einzigen Sohn? Seinen in die Welt geborenen Sohn? Seinen himmlischen Sohn? Seinen mit Sandalen Sohn? Also eingeboren. Unter Eingeborenen verstehen wir Ureinwohner, die Indianer in Amerika, die Aborigines in Australien. Also wäre Jesus sozusagen der Ureinwohnersohn von Gott? Also, lass uns genau anschauen, was dieses Wort eingeboren eigentlich heißt. Das ist ein Wort, das ist nicht einfach. Da beißen sich auch heute noch viele Bibelübersetzer die Zähne daran aus. Im griechischen Urtext heißt eingeboren Monogenes. Und dafür gibt es keine einzige eindeutige Übersetzung. Interessant ist Hebräer 11, 17. Da wird dasselbe Wort verwendet. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen eingeborenen, monogenes, Sohn Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Ich habe mir alle möglichen Bibelübersetzungen angeschaut. Luther, Elberfelder, Hoffnung für alle, Neue Genfer, Neues Leben, you name it. Was steht drin? Seinen, manchmal eingeborenen, in vielen Fällen heißt seinen einzigen Sohn. Das wird also heißen, Abraham opfert seinen einzigen Sohn. Wer die Geschichte von Abraham und Isaak kennt, der weiß, eigentlich ist Abraham überhaupt nicht, oder Isaak ist überhaupt nicht Abrahams einziger Sohn. Da gab es Ismael, der war vorher schon da. Also passt dieses einzige Sohn nicht so richtig. Es gibt noch eine andere Übersetzung für Monogenes, die heißt einzigartig. Also, Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er bereit war, seinen einzigartigen Sohn Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und dieses einzigartig bezieht sich, wenn man das im Kontext anschaut, vor allem dann auf die Beziehungsebene. Abraham war bereit, seinen Sohn, zu dem er eine einzigartige Beziehung hatte, zu opfern. Also eine hilfreichere Übersetzung von Monogenes anstatt eingeboren, was niemand heute so richtig versteht, wäre einzigartig. Jesus ist also der einzigartige Sohn von Gott. Und was wir anschauen wollen heute in der Predigt ist, warum ist er denn einzigartig? Was macht ihn einzigartig? Was sind seine Eigenschaften? Über Jesus' Eigenschaften gab es seit seinem Tod Diskussionen. Und in allen drei dieser ersten Kirchenkonzile gab es Diskussionen über Jesus' Eigenschaften. Es gab immer wieder Lehrer, die anfingen, etwas über Jesus' Eigenschaften auszusagen, wo es dann Diskussionen gab dazu, so dass die Kirchenväter sich genötigt sahen, ein Konzil einzuberufen und diese Themen auszudiskutieren und wieder zum Punkt zu kommen, wo wir sagen, das glauben wir, das glauben wir nicht. Und was wir heute tun möchten, ist, die wichtigsten Eigenschaften von Jesus anzuschauen und die wichtigsten Nicht-Eigenschaften, sprich die Irrlehren, die es damals gab, die ausgeräumt wurden. Die erste einzigartige Eigenschaft von Jesus ist, dass er Gottes Sohn ist. Er wurde nicht geschaffen, sondern er war von Anfang an schon da. Er war bei der Schöpfung schon eine Person des dreieinigen Gottes. Es gibt zwei Bibelstellen, die das sehr schön beschreiben. Kolosser 1,15: Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als erster vor Beginn der Schöpfung da. Und Johannes 17,5, wo Jesus betet: Nun, Vater, gib mir wieder Anteil an der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Also, Jesus war von Anfang an da. Jesus wurde nicht geschaffen. Eine weitere Einzigartigkeit von Jesus ist, dass er zwar Gott ist, aber auch Mensch wurde. Der ewige Sohn von Gott hat die menschliche Natur an sich genommen, auf sich genommen und wurde Mensch. Er wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und zwar nicht nur dem Anschein nach, es hat nicht nur so ausgesehen, sondern er war wirklicher Mensch. Im Gegensatz zum Beispiel zu Engeln. Engeln erscheinen in Menschengestalt, sind aber trotzdem ein Engel und nicht ein richtiger Mensch. Jesus wurde ein richtiger, vollständiger Mensch. Mit Körper, mit Seele, mit Geist. Diese menschliche Natur hat Jesus von der Jungfrau Maria angenommen. Die menschliche Natur wurde nicht für Jesus extra geschaffen. Er brachte sie auch nicht mit. Jesus hat sie von seiner Mutter empfangen. Deshalb spricht die Bibel zum Beispiel auch davon, dass Jesus ein Sohn von David und von Abraham ist, weil diese im Stammbaum von Maria sind. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ein bisschen spitzfindig. Warum ist jetzt das wichtig? Jesus musste als Mensch in die Welt kommen, damit er uns Menschen von den Sünden erlösen kann. Im Hebräerbrief 2 ist das sehr ausführlich beschrieben, wie das funktioniert. Das geht nur, wenn Jesus wirklich Mensch ist, dass er uns Menschen von den Sünden erlösen kann. Nur wenn er ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut war und denselben Versuchungen ausgesetzt war, wie wir das waren. Es gibt viele Hinweise in der Bibel, die zeigen, dass Jesus ein ganzer Mensch war, der einen menschlichen Körper mit all seinen Begrenzungen hatte. Zum Beispiel, Jesus kam als Baby einer menschlichen Frau zur Welt. Er wuchs als Kind zu einem Erwachsenen heran. Er musste lernen. Er ging in die Schule. Er musste einen Beruf erlernen. Er war Zimmermann. Er wurde von den Menschen in seiner Gegenwart auch als Mensch wahrgenommen. Er hatte menschliche Bedürfnisse. Er war müde, er war hungrig, er war durstig. Er hatte menschliche Gefühle. Er war traurig, er war wütend. Er musste Versuchungen widerstehen, so wie wir Versuchungen widerstehen müssen. Er litt unter körperlichen Qualen, insbesondere vor der Kreuzigung. Er ist wirklich gestorben, er war tot. Aber auch nach der Auferstehung war er ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er konnte Thomas die Wunden zeigen. Jesus war also ganz Mensch. Heißt das nun im Umkehrschluss, dass er so war wie wir? Nämlich zwar ein Mensch, der in enger Verbindung mit Gott steht, aber nicht selbst Gott. Die, die im letzten Lautsprechertreffen waren, die wissen die Antwort darauf. Das ist ein klares, deutliches, lautes Nein. Jesus blieb immer Gott, auch als Mensch. Auch zu der Zeit, wo er auf der Erde war als Mensch, war er ganz Gott. Ganz Gott, ganz Mensch gleichzeitig. Es gibt auch viele biblische Hinweise für die Göttlichkeit von Jesus. Er wird wiederholt als Gottes Sohn, sogar als Gott selbst bezeichnet. Die Bibel schreibt Jesus folgende göttlichen Eigenschaften zu. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist unwandelbar, er verändert sich nicht, er war ohne Sünde. Und wieder die Jungfrauengeburt ist auch ein Hinweis auf seine Göttlichkeit. Weil nur dadurch, dass er vom Heiligen Geist gezeugt wurde, konnte er sündfrei sein. Sonst hätte er die Erbsünde von Adam mitgebracht. Also Jesus ist heilig als Gott und Jesus war auch sündlos als Mensch. Jetzt gab es immer wieder Zweifler, die nicht so richtig umgehen konnten mit diesen Themen. Das ist auch nicht einfach zu verstehen, das werden wir am Schluss nochmal sehen. Diese Themen sind schwierig für uns als Menschen zu verstehen. Und so gab es immer wieder Leute, die versucht haben, das zu vereinfachen. Und dann neue Lehren entwickelt haben, die dann zu Diskussionen führten. Wie ist das Verhältnis von Gott dem Vater zu Gott dem Sohn? Wie ist das jetzt eben mit Gott, also Jesus als gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott? Wie ist das mit der Dreieinigkeit? Und die wichtigsten dieser Irrlehren wollen wir schnell anschauen. Die erste wurde entwickelt von einem Typen namens Sabellius. Er wollte in bester Absicht das Christentum damals deutlicher abgrenzen von den Religionen mit den vielen Göttern. Das Christentum war neben dem Judentum die einzige monotheistische Religion, also die Religion nur mit nur einem Gott, währenddem die alle anderen Religionen viele Götter hatte. Und um diesen Unterschied deutlicher zu machen, hat er dann vertreten, Gott ist eine Person und hat die Dreieinigkeit quasi unter den Tisch gewischt. Und hat dann gesagt, diese eine Person, die tritt aber in verschiedenen Erscheinungsformen auf. Mal als Vater, mal als Sohn, mal als Heiliger Geist. Und dann kann man das noch übertreiben und sagen, ich bringe das sogar in den historischen Kontext. Im Alten Testament war Gott der Vater, im Neuen Testament war Gott der Sohn und nach dem Neuen Testament war Gott der Heilige Geist. Also eine Person mit drei sozusagen Modi, Modus, 1, 2, 3. Und deshalb wird diese Theorie der Modalismus genannt. Ein Problem auch beim Modalismus ist, dass die Versöhnungslehre verloren geht. Wie kann Jesus als Mensch auf die Erde kommen und Gott den Vater zufriedenstellen durch sein Opfer, wenn er da nur in verschiedenen Erscheinungsformen in Erscheinung tritt und es nicht die drei Personen der Dreieinigkeit gibt? Im Konzil von Antiochia 268 nach Christus wurde Sabellius' Lehre zurückgewiesen und gesagt, nein, die Dreieinigkeit ist ein Gott mit drei Personen. Eine zweite Lehre, die aufkam, war die von Arius, dem sogenannten Arianismus. Die besagte, Jesus wurde vom Vater geschaffen. Arius hat gelehrt, zu Beginn war der Vater und das Erste, was er gemacht hat, war Jesus zu schaffen. Also Jesus war das erste Geschöpf. Er hatte einen Anfang und er war nicht schon von Urbeginn an da, sondern er wurde vom Vater zu Gott gemacht. Und im Konzil von Nicäa 325 nach Christus wurde der Arianismus zurückgewiesen. Die Kirchenväter haben entschieden, dass Jesus ein ewiger Bestandteil der Trinität ist. Und wer was anderes lehrt, ist ein Irrlehrer. Und als Resultat des Nizäischen Konzils wurde das Nizäische Glaubensbekenntnis geschrieben, was diese Punkte, die damals diskutiert wurden, explizit aufgenommen hat. Das ist vom Inhalt her sehr ähnlich wie das apostolische Glaubensbekenntnis, aber erweitert um einzelne Punkte, die explizit darauf hinweisen, dass Jesus nicht geschaffen wurde, sondern schon von Anfang an da war. Nachher kamen nochmal zwei Typen. Der eine hieß Eutyches, der andere Nestor. Eutyches hat gesagt, Jesus ist eine Person mit einer Natur. Das war ihm irgendwie zu unverständlich, dass Jesus gleichzeitig Gott und Mensch sein kann. Und er hat dann das so erklärt, ja, Jesus war entweder ein Mensch, der auch noch was Göttliches hatte, oder er war Gott, der noch ein bisschen Mensch war. Also er hat es so vermischt. Er hat gesagt, es sind nicht zwei Personen, nicht zwei Naturen, sondern eine Person mit einer Natur. Und der Nestor, der hat es dann umgedreht, hat gesagt, ja, also ich bin einverstanden, das geht irgendwie nur eins zu eins, aber wenn es zwei sind, und daran glaube ich, dann müssen es zwei Personen sein. Also Jesus hat er irgendwie schizophren gemacht, der war dann zwei Personen mit zwei Naturen. Der Eutyches hat es zusammengeschmolzen und der Nestor hat es dann total gespalten. Diese Irrlehren nennt man Monophysite Christologie. Monophysit heißt eine Natur. Also es gibt nur, Jesus hatte nur eine Natur, entweder als zwei Personen oder als eine Person. Und im Konzil von Chalkedon 451 nach Christus wurde auch das negiert. Sondern es wurde daran festgehalten, Jesus ist eine Person mit zwei Naturen, nämlich gleichzeitig wahrer Mensch und wahrer Gott. Auf Lateinisch vere homo, vere Deus. Seine beiden Naturen sind nicht vermischt, nicht verwechselt, nicht gespalten, nicht separiert, sondern beide sind vollständig und Jesus war beides gleichzeitig. Jesus war vollständig Gott, vollständig Mensch. Wir können also sagen, zusammenfassend, es hat keine Veränderung in Jesus' Gottheit stattgefunden, als er als Mensch in die Welt kam. Er war Gott von Anfang an, Er hat beschlossen, dass er die menschliche Natur annimmt, um eine Zeit lang als Mensch in dieser Welt zu leben. Dabei hat er freiwillig sich beschränkt auf einzelne Teile seiner Göttlichkeit. Er hat sie deswegen nicht mehr nicht gehabt. Zum Beispiel, Jesus betete viel, er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, er wurde getauft. Streng genommen kann man sich überlegen, warum muss Gott das machen? Das hat Gott gemacht, um seine Person, seine menschliche Natur zu betonen. Aber er war deswegen nicht weniger Gott. Jesus wurde Mensch, hörte aber nicht auf, Gott zu sein. Also nochmal, Jesus war von Anfang an, er wurde nicht geschaffen. Er ist die zweite Person des dreieinigen Gottes. Jesus wurde ganz Mensch, nicht nur dem Anschein nach. Und Jesus ist eine Person mit zwei Naturen, ganz Mensch, ganz Gott. So, das war jetzt ziemlich theologisch abstrakt. Was heißt das für dich und mich, fürs tägliche Leben? Erstens, zurück zum ursprünglichen Glaubensbekenntnis. Jesus ist Christus. Was heißt das für dich? Glaubst du daran? Wenn du dich noch nicht entschieden hast, an Jesus zu glauben, mit ihm dein Leben zu leben, wenn du noch nicht daran glaubst, dass Jesus als Gottes Sohn für dich gestorben ist, damit du ewiges Leben haben kannst, dann möchte ich dir das heute Morgen zusprechen. Mit Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen, einzigen, einzigartigen Sohn gegeben hat, damit du ewiges Leben haben kannst. Und ich möchte dich ermutigen, geh nach dem Gottesdienst zu einem, der für dich beten, zu und such das Gespräch und lass für dich beten. Zweitens, denke ich, können wir wirklich in Anspruch nehmen, dass Jesus ganz Mensch war. Das heißt für dich und mich, er versteht dich. Er weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Er weiß, wie es ist, mit Nöten und Sorgen umzugehen. Er kann dich durch und durch verstehen. Und das gibt dir die Möglichkeit, zu ihm zu gehen, mit all dem, was dich beschäftigt. Und sicher zu sein, dass er dich verstehen wird. Du kannst mit deinen Anliegen zu ihm kommen. Das heißt noch lange nicht, dass er dir deswegen ein angenehmes Leben gibt. Er verändert vielleicht deine Lebensumstände nicht so, wie du es gerne hättest. Aber er kann dich so verändern, dass du mehr und mehr so wirst, wie er es möchte. Strebe danach, so zu werden, wie er es war. Es gibt diese Armbändchen, WWJD, mein Sohn läuft seit Jahren damit rum. What would Jesus do, heißt da drauf. Was würde Jesus tun, wenn er an deiner Stelle wäre? Ist eine Überlegung, die du dir immer wieder anstellen kannst. Ich würde es ein bisschen modifizieren, weil du bist nicht Jesus. Also ist nicht immer die Frage, was würde Jesus tun, wenn er dich wäre, sondern eigentlich die richtige Frage ist, was möchte Jesus von dir, was du tust? Also nimm in Anspruch, Jesus hat einen Plan für dich. Jesus kennt dich durch und durch. Folge ihm nach und suche seinen Willen für dich. Drittens, das ist ein Punkt, der gerade mir immer wieder mal schwerfällt. Wir müssen uns eingestehen, dass wir nicht immer alles verstehen können. Es gibt Geheimnisse in der Bibel, die sind nicht dazu da, dass wir sie jetzt hier auf der Erde schon komplett verstehen. Auch als rationale Menschen ist es manchmal schwierig zu akzeptieren, dass es Sachen gibt, da will Gott noch nicht, dass wir sie jetzt schon komplett durchschauen. Das ist ein bisschen ein heikler Punkt, weil wir müssen aufpassen, dass wir das nicht als Entschuldigung missbrauchen, um Leuten zu sagen, ja, das kann man halt nicht verstehen. Das ist jetzt eben so. Auf der anderen Seite ist es dieses Gleichgewicht. Also wir sollen danach streben, möglichst viel zu verstehen von dem, was in der Bibel steht. Auf der anderen Seite müssen wir akzeptieren, dass wir nicht immer alles verstehen können. Der Glaube bleibt ein Glauben und hat gewisse Aspekte daran, wo wir nicht wirklich wissen können. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Es gibt allerdings für mich genügend Indizien, die darauf hinweisen, dass der Glaube Sinn macht und dass ich nicht ständig wieder zweifeln muss. Und sucht danach, dass ihr diese Indizien findet. Strebt danach, dass Gott euch begegnet, dass ihr sicher sein könnt, dass er mit euch ist. Und so möchte ich schließen mit 1. Timotheus 3,16, wo es heißt, groß und einzigartig ist das Geheimnis unseres Glaubens. In die Welt kam Christus als ein Mensch und der Geist Gottes bestätigte seine Würde. Er wurde gesehen von den Engeln und gepredigt den Völkern der Erde. In aller Welt glaubt man an ihn und er wurde aufgenommen in Gottes Herrlichkeit. Und Herr, so möchten wir zu dir kommen, als Menschen, die deine Gegenwart suchen, die manchmal Zweifel haben, die aber an dir festhalten möchten. Wir glauben, dass du Gottes Sohn bist. Wir glauben, dass du von einer Jungfrau geboren bist. Wir glauben, dass du am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist. Wir glauben, dass du ganz Gott und ganz Mensch bist und dass du von Anfang an warst und ein Teil der Dreieinigkeit bist. Und wir bitten dich, dass du uns täglich neu begegnest und mit uns durchs Leben gehst.